Das Dröhnen des Motors ist wieder zu hören. Eine neue Folge aus dem Auto, wie gewohnt. Dieser Podcast ist, falls ihr zum ersten Mal hört, ungeskriptet, ungeschnitten. In der Regel, manchmal klatsche ich ein paar Sachen aneinander, weil ich unterbrochen werde. Er ist aus dem Auto und volle Pulle aus dem Herzen. Ein Kinderwunsch-Podcast und ich habe eine kleine Co-Moderatorin mit dabei, meine kleine Tochter, weil mein Alltag es sonst gar nicht ermöglichen würde. Aber ich möchte gerne, also gibt es diese Kombination. Genau, heute möchte ich über das Auf und Ab der Emotionen und der Symptome und ich weiß nicht, was der Temperatur im Zyklus sprechen, wenn man mit einem Kinderwunsch steckt. Das ist teilweise so anstrengend. Ich bin mal gespannt, ich habe da schon mal so drüber gesprochen und dann rede ich dann natürlich jetzt so aus dem Rückblick, ne? Aus der Perspektive des Rückblicks irgendwie. Und dann habe ich noch mal so ein bisschen in meinen alten Tagebüchern gelesen und habe festgestellt, okay, boah, wenn ich da mittendrin war, das war teilweise so heftig und das war teilweise so hart. Vor allem die zweite Zyklushälfte, die zieht sich. Es ist unfassbar, wirklich. Also brutal. Warten ist im Kinderwunsch manchmal echt wie so eine, also eine Qual. Einfach, kann man echt nicht anders sagen. Weil sich da auch jeder Tag anfühlt, also so zäh, zieht sich teilweise wie Kaugummi. Man kann sich die schönsten Sachen vornehmen und dann guckt man auf die Uhr und denkt, ach so, 5 Minuten erst rum, alles klar. Aha, ich habe also immer noch so und so viele Nächte, bis ich endlich einen Schwangerschaftstest machen kann, der hoffentlich positiv ausfällt. Also das ist wirklich, ja, selbst wenn man es schafft, sich zwischendurch richtig gut abzulenken und schöne Dinge sich vornimmt und was nicht alles, Selfcare und so weiter macht, hat der Tag halt dann eben doch viele Stunden, viele Minuten, viele Sekunden, in denen man dann doch immer wieder mit den Gedanken dahin zurückgeht, ne? Und ich fange jetzt einfach mal vorne an. Beim Zyklus, also ich rede jetzt wahrscheinlich überwiegend über einen natürlichen Zyklus. Klingt immer so gemein. Also das meine ich überhaupt nicht irgendwie abwertend oder sonst irgendwas. Also wir haben, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt, unser Kinderwunsch ging 6 Jahre. Und wir haben einige Fehlgeburten auch erlitten. Wir haben auch mal das mit Clomifen und Ovitrel ausprobiert. Wir hatten auch mal eine IVF. Aber kann man sich ausrechnen, ne? 6 Jahre. Wie viele Zyklen sind das wohl gewesen? Ich weiß es nicht. Müsste ich mal tatsächlich nachzählen. Ich habe mit der NFP-App ja gearbeitet. Also theoretisch könnte ich das sogar nachzählen. Also diverse Zyklen und da dann halt eben 3 mit Unterstützung von Ärzten. Also beziehungsweise auch so immer mal wieder mit Hormonen, dass ich mal was gecremt habe oder Progesteron und so weiter genommen habe. Genau, das schon. Aber diese wirklichen, was man vielleicht schon dann zur künstlichen Befruchtung erzählen würde, gab es bei uns eben nicht viele Zyklen. Habe ich zwar auch erlebt, aber halt eben ja, sehr überschaubar. Ne? Deswegen waren bei mir die 6 Jahre überwiegend halt mit spontanen Schwangerschaften und spontanen Zyklen oder wie nennt man das? Ja, also bei mir war das immer so, wenn dann die Blutung eingesetzt hat, das ist ja dann der erste Zyklustag, ne? Das erste Mal, wenn rotes, frisches Blut da ist, das ist dann der erste Zyklustag und meistens war ich dann schon erleichtert. Also ganz selten war ich dann enttäuscht, weil ich habe das vorher halt schon gemerkt, dadurch, dass ich eben NFP gemacht habe, also die Temperatur, unter anderem ist das Temperaturmessen, wusste ich schon, alles klar, hat nicht geklappt, weil die Temperatur dann nach unten gegangen ist. Und auch eigentlich ein untrügliches Zeichen, ein Pickel am Kinn. Also das war quasi wie so ein Schild für alle in meinem Umfeld, dass die theoretisch auch wissen können, alle klar, sie kriegt wieder ihre Tage, wissen wir auch Bescheid, herzlichen Dank für die Info. Irgendwo am Kinn ein Pickel, oh, nervig. Genau, also ich wusste das meistens schon vorher. Müde bist du? Ja, also ich wusste es eben wirklich meistens schon 2-3 Tage, bevor ich dann wirklich meine Tage bekommen habe, dass es nicht geklappt hat. Trotzdem war es natürlich manchmal enttäuschend, ne? Weil hin und wieder habe ich mir dann eben doch mal gegönnt, einen Schwangerschaftstest zu machen. Ah ja, wem will ich was erzählen? Ziemlich häufig habe ich das sogar gemacht. Und ja, wenn er dann blütenweiß war, ach, dann nochmal gegen das Licht halten und doch nochmal gucken, ob es nicht doch geklappt hat. Ist sauer? Ja. Ja, sie probiert gerade so ein kleines Fruchtquetschi. Ist ein bisschen sauer, höre ich gerade. Okay. Ja, also, wie gesagt, ne, dann hatte ich halt einfach, wenn die Regelblutung eingesetzt hat, habe ich eher gedacht, okay, alles klar. Das Bibbern und Hoffen und Bibbern und Zittern und Bangen hat jetzt ein Ende. Los geht's mit einem neuen Zyklus. Echt, das war immer mein Mantra und Motto. Neuer Zyklus, neues Glück. Und dann wusste ich halt, jetzt muss ich nicht so wahnsinnig lange warten, bis es wieder losgeht, dass ich mit den Ovulationstests anfangen kann. Das habe ich auch schon relativ ausführlich, glaube ich, erzählt in der Folge NFP und OVUS. Wie das funktioniert und was es da auch für Kniffe gibt und worauf man achten muss. Ne? Dass man eben teilweise, wenn der Ovulationstest positiv anschlägt, dass dann bei einigen Frauen der Eisprung schon durch ist, weil der Urinwert dem Blutwert einfach hinterherhinkt. Deswegen lieber immer schon, ne, weil Spermien ja doch eine Weile überleben können im Körper der Frau, lieber einfach schon ein bisschen vorher die Jungs losschicken, wie ich so schön sage.
Mama.
Ja, mein Schätzchen. Klasse. Also das heißt, dann ging irgendwann relativ zügig schon die Testerei los mit dem Ovulationstest. Manchmal habe ich schon an Zyklustag 5 oder 6 angefangen zu testen, einfach um irgendwas machen zu können und nicht immer nur zu warten, weil das ist im Kinderwunsch eben, wie erwähnt, das Anstrengende auch, dieses Warten, diese Ohnmacht, dieser Kontrollverlust. Machst du mich nach, Schätzchen? Mit bla bla bla? Ja, das ist charmant. Vielleicht denkt ihr euch das auch gerade und denkt, ja, sie spricht mir aus dem Herzen. Okay, das war jetzt so ein Moment, wo ich einfach mal unterbrochen habe und jetzt weitermache. Weil ich in meinem eigenen Podcast einen geringeren Redeanteil habe als meine kleine Tochter. Wir haben irgendwie heute beide so ein bisschen das Gefühl, wir müssen dringend mal was erzählen. Mal gucken, ob einer von uns das Bedürfnis so ein bisschen zurückstellen kann. Im Zweifelsfalle bin ich jetzt natürlich, ist ja klar. Ich versuche mein Glück. Also ich habe dann einfach früh angefangen mit Ovulationstests, einfach um was zu machen, ne? Um irgendwie das Gefühl zu haben, oh, hier passiert was, hier geht was voran. Und manchmal war für mich ein positiver Ovulationstest schon fast so wie ein positiver Schwangerschaftstest, weil ich mich einfach über diesen Smiley so gefreut habe oder diesen dicken zweiten Strich. Weil bei mir war das auch wirklich so, dass der, je positiver er geworden ist, der Strich auch kräftiger wurde, ne? Gibt es auch viele, die sagen, und in der Packungsbeilage steht auch, glaube ich, das hat damit nichts zu tun. Und bei mir war das aber so. Ist aber natürlich auch bei jedem anders. Ja, genau. Also das war immer noch irgendwie aufregend und da war ich noch so voller Hoffnung. Und ja, wenn dann das Timing auch noch gepasst hat, sowieso, ne, dann war da ganz viel Hoffnung. Wenn dann die Temperatur nach oben gegangen ist, ja, wunderbar, dann hatte ich ja die Bestätigung, da war ein Eisprung. Ich hatte tatsächlich glücklicherweise, ich glaube, einmal einen anovulatorischen Zyklus, also ohne Eisprung. Das war, als ich mich habe impfen lassen gegen Corona damals. Damals. Ja, ansonsten hatte ich wirklich ein Glück, glaube ich, immer Eisprünge, was auch nicht, also das ist auch relativ, also das gilt als normal, ich finde immer das Wort so doof, wenn man eben auch mal Zyklen ohne Eisprung hat, ne? Das kommt einfach vor, also gerade wenn man mal Stress hat, aber auch so einfach kann das passieren. Naja, auf jeden Fall war das dann mal die schöne Bestätigung. Ne? Und wenn man das jetzt mit einem Zyklus, zum Beispiel mit IVF oder so vergleicht, dann weiß man halt, ja, mein Schätzchen. Sieht so aus, hätte ich schon Sekt gehabt. Rauch, ja, alles klar, genau. Das ist ein Schornstein. Ne, dann ist da das Hinfiebern auf die Punktion. Und dann ist da Follikel-TV, wie das immer so schön genannt wird, zu gucken, wie viele Follikel sind es diesmal. Ne? Dann wird ja mit Hormonen stimuliert und es wird halt eben geguckt. Rauch, ist das so nervig?
Ja.
Och, schön. Wie viele sind es und wie viele lassen sich entnehmen? Wie viele davon lassen sich befruchten? Also da ist das gleiche Bibbern und Zittern. Ne? No, ich merke ja, mein Redeanteil heute ist gering. Ich bleibe hartnäckig, ich probiere es weiter, Leute. Ja, also das ist ja so unfassbar spannend, ne? Wie viele haben sich befruchten lassen und wie viele. Ja, das ist dann die Frage, wann ist der Transfer? Ne? Dann ist halt das nicht das Warten auf die höhere Temperatur oder sowas, sondern dann ist eben das Warten auf den Transfer. Also ne, wann wird der Embryo zurückgesetzt in die Gebärmutter? An Tag 2 nach der Befruchtung oder erst, in Anführungsstrichen, erst an Tag 5? Dann ist es im Idealfall eben eine Blastozyste. Das ist dann ein gewisses Stadium der Zellteilung, bei dem man sagt, Achtung, hier wieder ich als Nichtärztin, aber ich glaube, das ist korrekt, dass die Chancen besser sind bei einer Blastozyste, weil man da eben schon unter dem Mikroskop gesehen hat, die Zellteilung funktioniert gut, die funktioniert in dem Tempo, wie es soll. Da stehen die Chancen aber gut, dass das gesunde Zellen sind, dass sie aus denen gut was entwickeln kann. Ne, deswegen ist es natürlich schön, eine Blastozyste wieder eingesetzt zu bekommen. Es gibt aber eben auch Frauen oder auch die Theorie, wo gesagt wird, naja, aber das ist halt eben nicht die Umgebung, in der sich eine Eizelle oder eine befruchtete Eizelle sich teilen sollte, sondern besser in der Gebärmutter. Deswegen setze ich meine Embryonen oder mein Embryo lieber an Tag 2 oder 3 zurück. Dann ist es zwar noch keine Blastozyste, aber dann ist es direkt bei mir, das Kindchen, und ist hoffentlich kuschelig in der Gebärmutter. Und ja, da ist halt der Vorteil, der Embryo wird direkt in die Gebärmutter gesetzt. Und bei einem spontanen Zyklus ist es halt eben so, dass die Eizelle sich befruchten lässt, wo auch immer sie dann gerade ist und wo sie aufs Sperma trifft. Und dann hat sie ja noch einen Weg zurückzulegen und wandert in die Gebärmutter, um sich dann da hoffentlich kuschelig zu machen und sich einzunisten. Ja, und da geht die Warterei los und die zweite Zyklushälfte. Und die hat mich, wie erwähnt, wirklich fix und fertig gemacht. Also ich fand das so anstrengend. Da habe ich mich so wahnsinnig gegoogelt. Ich hab alles Mögliche gegoogelt, einfach weil ich irgendwie hören wollte, yo, du bist schwanger. Ich habe mich sogar mal dabei erwischt, wie ich googeln wollte, werde ich noch schwanger? Ne, wenn man irgendwie heutzutage ja alles in eine Suchmaschine eingeben kann und Antworten kriegt, sei es jetzt Google, ChatGPT oder was auch immer. Kann mir nur keiner sagen. So, es ist ja keine Glaskugel, aber irgendwie hatte ich immer so das Bedürfnis, ich möchte bitte jetzt Gewissheit. Das auszuhalten ist so wahnsinnig anstrengend. Und beim Transfer, ne, wenn man eine IVF ICSI hatte, dann weiß man ja einfach, da ist eine befruchtete Eizelle, da ist ein Embryo. So, jetzt geht es nur noch darum, schafft er sie es sich einzunisten und da zu wachsen und zu werden und zu gedeihen. Bei einem natürlichen, das klingt einfach gemein, ich sage es jetzt trotzdem, ich meine das nicht diskriminierend, aber bei einem natürlichen Zyklus hat man das eben nicht, da ist es immer ein Blindflug. Ne? Da weiß man nicht, ist da was befruchtet worden oder nicht. Da muss man sich natürlich überraschen lassen. Eine schöne hohe Temperatur hat mir immer Hoffnung gemacht. Aber das ist auch so fies, weil ich habe dann, am Anfang habe ich das ja mit Mönchspfeffer gemacht. Also am Anfang habe ich gar nichts gemacht, aber irgendwann dann mit Mönchspfeffer, um die zweite Zyklushälfte ein bisschen zu verlängern und eine schöne hohe Temperatur zu bekommen. Und irgendwann habe ich das dann aber auch mit Progesteron gemacht, dass ich eben wirklich dann wusste, okay, hier gebe ich jetzt noch was dazu, sicherheitshalber, weil Progesteron sorgt eben dafür, dass die Temperatur schön hoch ist und sich dann eben das Kind, ja, es hoffentlich ganz gemütlich macht und einnistet und einkuschelt. Ja, mein Schatz, guckt sie mich gerade an. Das hast du geschafft, das haben wir alle geschafft. Wahnsinn, oder? Sich das immer mal wieder so bewusst zu machen, das haben wir alle einfach mal geschafft. Ja, und genau, denn das Gemeine ist nur, wenn man Progesteron nimmt. Also zum einen, ich weiß, irgendwann habe ich gemacht, Memo an mich, nimm dieses scheiß Progesteron nicht mehr, ich halte es nicht aus. Also habe ich richtig geflucht. Ich bin ja dann immer gut im wütend sein und fluchen und so. In Wahrheit steckte dann natürlich sehr viel Trauer und Enttäuschung dahinter, dass es wieder nicht geklappt hat. Weil das ist so trügerisch, ne? Wenn die Temperatur so schön hoch ist und der Zyklus lang, ist das passiert? Okay. Dann hell. Ah, weil wir aus dem Tunnel raus sind. Genau. Dann wird es wieder hell. Ganz genau. Könnte man halt denken, ja, es hat geklappt. So. Und dann ja, war die Enttäuschung einfach so groß, wenn es dann eben doch nur in Anführungsstrichen am zusätzlichen Progesteron gelegen hat. Und das ist so. Ich habe das schon mal in einer anderen Folge auch erzählt, das ist so, dass ich mir dann manchmal so doof vorkam und irgendwie auch so verarscht. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt sagen kann, dass ich mir von meinem Körper verarscht vorgekommen bin, weil der hat ja auch einfach nur gemacht. Aber ich, ja, das war irgendwie so, weil ich mir manchmal so sicher war. Ich war mir einfach manchmal so sicher, dass es geklappt hat. Zusätzlich zu den ganzen Symptomen, also Zwicken hier, Zwacken da, hier nochmal ein Ziehen und da nochmal ein Ziehen. Und ich weiß, ich habe auch total oft gehört, sowas wie, ja, hör doch nicht so doll in deinen Körper rein. Da machst du dich doch nur mehr bekloppt. Das stimmt sicherlich, geht aber ja gar nicht anders. Also da ist dieser große Herzenswunsch, der so existenziell ist. Ne? Die Kinderwunschzeit ist eine wirklich existenzielle Krise, weil sie so, ja, die bedeutet ja alles. Wie sieht meine Zukunft aus? So, zurück zur existenziellen Krise. Sie bedeutet halt eben einfach so unfassbar viel und ist so krass, weil das einfach mit so einem großen Fragezeichen einhergeht und weil es halt so entscheidend ist für das restliche Leben. Einfach, das muss man, darf man so hart sagen, ne? Und das ist eine Identitätskrise. Wer bin ich und wer werde ich sein in den nächsten Jahren und in den nächsten Jahrzehnten? Übrigens, das Motorengeräusch ist gerade weg. Wir sind kurz mal rechts rangefahren. Ja, und das merkt man, finde ich, in der zweiten Zyklushälfte am allermeisten. Weil dann natürlich die Hoffnung da ist, dass es diesmal geklappt hat. Und gleichzeitig kann man nichts mehr machen. Man muss, darf, kann einfach loslassen und das irgendwie abgeben. Und aushalten. Und dann sind diese zwei Wochen wahnsinnig lang. Wahnsinnig lang. Gerade weil man eben... Ja, mein Schätzchen. Gerade weil man eben... super, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Leute, es tut mir leid. Ich habe diese Folge auch schon mal aufgenommen. Allerdings war da die Geräuschkulisse von der Autobahn so laut. Das wollte ich euch einfach nicht antun. Wirklich. Von daher ist es jetzt nochmal der Versuch... Aber ich weiß nicht, ob der angenehmer zu hören ist. Es tut mir echt total leid. Es wird sicherlich auch mal wieder fluffigere Folgen geben, wo es einfach ein bisschen mehr in einem Durchmarsch ist. Wenn ihr was ohne Unterbrechung wollt, hört euch Mama Philosophiererei an. Da habe ich eine Stunde am Stück nonstop gequasselt. Ja, also das ist einfach hart, ne? Weil man dann eben auf alles ziepen und so weiter hört und sich natürlich Hoffnung macht. PMS ist allerdings wahnsinnig ähnlich zu den ersten Schwangerschaftsanzeichen. Das ähnelt sich. Also, ne, dass die Leute dann ja auch, das habe ich vorhin ja angefangen zu sagen, dass sie dann gesagt haben, hör doch nicht so in deinen Körper rein. Das stimmt, ja, vielleicht. Und gleichzeitig lebe ich halt in meinem Körper, ne? Was soll ich machen? Also gewisse Dinge nehme ich wahr. Und das ist, also das kann ich wirklich auch mal so sagen, vielleicht stellvertretend für alle. Es ist nicht so, dass man dann die Dinge plötzlich viel mehr wahrnimmt, weil man die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung dahin verschiebt. Da mag ein Teil, das ist so, das weiß ich, ne? Wenn man sich ein rotes Auto kaufen will, sieht man plötzlich überall rote Autos und so weiter. Das ist schon, da ist was dran an dieser Wahrnehmungsgeschichte. Aber ich sag mal so, wenn es in meinen Körper reinschießt und ich plötzlich, also ich hatte wirklich schon Eisprünge, da konnte ich kaum laufen, weil das so wehgetan hat. Oder wo ich mich übergeben musste, weil das so wehgetan hat. Das hat jetzt wenig mit Einbildung zu tun. Das ist einfach so. Als ich meinen ersten Eisprung gemerkt habe, gespürt habe, weil ich die Pille nicht mehr hatte, da bin ich zum Arzt gegangen. Da hatte ich noch gar keinen richtigen Kinderwunsch. Und da bin ich zum Arzt gegangen, weil es so doll war, weil ich das nicht kannte. Also ne, das ist nur mal so zum Thema, dass sicherlich kann man sich da reinsteigern. Das will ich ja auch gar nicht komplett leugnen. Aber manche Dinge, die nimmt man halt einfach eben wahr. Punkt. Oder Ausrufezeichen, ja. Und das macht es halt total anstrengend und gemein. Und ja, und dann ist da das Fiebern, soll ich jetzt, wenn die Temperatur so schön ist und man hat schon einen Großteil der zwei Wochen geschafft, soll ich dann einen Test machen oder lieber nicht? Habe ich letztens auch irgendwo als Kommentar bei Instagram drunter gelesen. Hä, warum testen die denn immer alle so? Ja, weil wir es wissen wollen, weil wir erlöst werden wollen. Ne, das können einfach Leute, die eine Hubs-Schwangerschaft hatten, einfach so, ein Schuss, ein Treffer, können das vielleicht nicht verstehen. Oder Leute, die den Wunsch nicht so stark haben und nicht so lang haben. Das mag auch sein. Da ist eine Schranke, genau. Das kann gut sein, ne, dass sie das einfach nicht nachvollziehen können. Aber dann verurteilt bitte nicht. Weil ihr eben wirklich nicht wisst, wie sich das anfühlt, da in dieser Achterbahn zu stecken und das auszuhalten. Ne? Dieses Auf und Ab und die Symptome und das Hoffen und das Bangen und die Angst vor der Enttäuschung. Also ich hatte auch manchmal wirklich Angst, einen Test zu machen. Dann habe ich es auch gelassen, weil ich wusste, heute verpacke ich es nicht, wenn der blütenweiß ist. ja, da freut sich aber jemand über die Bahnschranke. Es ist ein Renner. Ja, ist eine Schranke, mein Schatz. Ich wusste einfach eben an manchen Tagen, dass ich das nicht verpacke, ne? Dass mich das niederknüppeln würde, wenn der Test jetzt negativ ist. Dann habe ich lieber nicht getestet. So. Dann war ich einfach nicht stabil genug. Ich habe sowieso immer in der zweiten Zyklushälfte neben dem Achten auf die Symptome und neben dem mich bekloppt googeln, habe ich auch immer überlegt, ja, Moment, wie wäre das denn dann? Und habe dann immer gedacht, vielleicht, das wäre doch jetzt toll, das wäre doch passend. Wenn ich dann testen würde, dann wäre ausgerechnet der Geburtstag von meiner Mama, von meinem Mann, von mir, von irgendwem anders. Dann wäre die Zahlenkombi total schön. Das sind doch dann unsere Lieblingszahlen. Wenn das jetzt klappen würde, dann wäre ja der errechnete Geburtstermin dann und dann zu Weihnachten oder zu weiß ich nicht was oder genau nicht an Weihnachten. Also ich habe mir immer irgendwie was zurechtgerechnet und ich habe jeden Storch bekniet. Bitte jetzt aber diesmal wirklich mal zu uns zu kommen und Glück zu bringen. Und habe da auch fest dran geglaubt, ne? Wenn ich so dachte, boah, jetzt ist aber der zweite Storch schon über unser Auto geflogen, das muss jetzt was heißen. Also wirklich, so war das dann, ne? Dass ich mich einfach an allem festgehalten habe, was auch nur im Entferntesten ein Strohhalm ist. Und wenn das für Außenstehende kein Strohhalm ist, dann habe ich mir den quasi selber gebastelt, um irgendwie Hoffnung zu haben. Ich wollte Hoffnung haben, das war es, glaube ich. Ich wollte einfach Hoffnung haben und irgendwas der Ohnmacht entgegensetzen. Ne? Und ich hatte übrigens auch nicht dieses Ding, dass ich sagen konnte, ja gut, 2 Tage vor NMT, also NMT bedeutet immer, da sollte die Periode einsetzen. Wenn ich da noch nicht positiv getestet habe, dann kann ich es vergessen. Das stimmt nicht. Ich hatte auch einen Zyklus, da habe ich das erste Mal habe ich sowieso erst einen Tag nach NMT getestet und dann war es aber positiv. Und dann hatte ich sogar mal einen Zyklus, da hatte ich eine relativ frühe Blutung und dachte, was ist das denn jetzt? Und dachte, okay, war das jetzt halt ein sehr kurzer Zyklus? Ja, mein Schatz. Ja, ich sehe es, ein gelber LKW. Boah. Nein. Ja, mit einem Bagger drauf.
Nein, nicht Bagger.
Nicht, war das nicht ein Bagger? Entschuldigung. Ich kenne mich nicht so gut aus, offensichtlich. Und da war das eine Einnistungsblutung. Mir haben zwar hinterher Ärzte, einige FrauenärztInnen gesagt, nee, gibt's überhaupt gar nicht, ist ein Mythos. Aber ich hatte das zweimal. Also, was soll das sonst gewesen sein, ne? Na, egal. Jedenfalls, in diesem Zyklus, wo ich dachte, ist vorbei, habe ich dann an NMT nicht meine Tage bekommen. Das war nur so kurz, die Blutung. Und dann habe ich aber erst 2 Tage, nachdem ich meine Tage hätte bekommen sollen, positiv getestet. Okay, jetzt pöbelt die Kleine hier aus dem Fenster. Ich glaube, da muss ich kurz einschreiten. So, die kleine Pöbelmaus, ganz die Mama. Wir fahren mal weiter, mal gucken, ob es jetzt klappt. Also ich hatte das eben nicht mit den Schwangerschaftstests, dass sie immer schon 2, 3, 4, 5 Tage vorher positiv waren, sondern ich hatte das durchaus auch erst nach NMT oder an NMT, ne, dass sie dann positiv wurden. Und ich hatte immerhin 6 Schwangerschaften. Also das ist ja immerhin schon ein kleiner Überblick. Ja, und ganz fies ist halt im Vergleich dazu dann bei einer künstlichen Befruchtung, also IVF oder ICSI, da ist in der Ovitrell, also gibt ja auch unterschiedliche Medikamente, die man bekommt, aber ich glaube in allen ist ein bisschen HCG drin, das Schwangerschaftshormon. Und manche machen das sogar auch, dass die also beim Transfer und oder auch danach nochmal HCG geben der Frau. Dass quasi der Körper merkt, HCG, das wollen wir haben, verstehe. Dann probieren wir da doch mal ein bisschen mehr von, dann machen wir doch mal ein bisschen mehr. So, ne, dass einfach da so ein kleiner Anschubser sozusagen in die richtige Richtung gegeben wird. Bedeutet aber auch, dass die Tests positiv sind. Also nach dem Transfer werdet ihr positive Schwangerschaftstests haben. Also ich hatte auch mal eine Klientin, die gesagt hat, ich möchte das einmal sehen. Ich möchte einmal einen positiven Test sehen. Das macht mich wahnsinnig. Da könnt ihr einen positiven Test sehen. Ne? Ihr seid dann zwar vielleicht nicht wirklich schwanger, aber ihr habt eine befruchtete Eizelle in euch und ihr habt einmal einen positiven Test. Also ich weiß wirklich, dass es für manche irgendwie heilsam war, auch wenn es vielleicht ein bisschen fies ist. So, ne? Und manche Mädels machen dann so eine Testreihe, dass sie wirklich irgendwie einen Tag schon nach dem Transfer oder 2 oder was oder 3 Tage später anfangen, positiv, also Schwangerschaftstests zu machen. Die sind dann natürlich positiv, weil ihr HCG noch in eurem Körper ist. Das kann man übrigens auch ausrechnen lassen. Im Internet gibt es so einen HCG-Rechner, wie viel ihr gespritzt bekommen habt, wann das dann abgebaut sein müsste bei einem Gewicht von und so weiter. Ne? Ist natürlich nicht super individuell, kann eben auch sein, dass es trotzdem nochmal irgendwie 1, 2 Tage länger dauert, bis es bei euch abgebaut ist. Aber eigentlich, ja, ist das so ein kleiner Richtwert auf jeden Fall. Genau, und manche Mädels machen eben dann diese Testreihe, um eben auch zu wissen, wie ist das denn, wenn ich jetzt wirklich 14 oder 15 Tage oder wann auch immer nach Transfer den positiven Test mache oder auch machen soll, ne, von der Klinik her, wann ist das dann mein eigenes produziertes HCG, weil ich schwanger bin? Oder ist das eventuell doch noch Rest-HCG von den Medikamenten? Das wäre einfach so fies, ne? Also wenn die Klinik euch Blut abnimmt, dann wird ja auch der HCG-Wert bestimmt. Und wenn der sehr hoch ist, dann kann man schon davon ausgehen, dass es kein Rest-HCG ist. Aber wenn ihr einfach einen Test zu Hause macht und ihr habt einen zweiten Strich oder da steht dann schwanger oder so. Also ja, mir war das auch zu unsicher. Ich habe das auch tatsächlich gemacht, so eine Testreihe. Und fand das auch spannend einfach. Da bin ich dann auch so ein bisschen wieder Wissenschaftlerin, dass ich so wissen möchte, wie lange braucht das denn? Wie lange braucht mein Körper, um das abzubauen, das HCG? Ne? Gut, da hatte ich ja leider auch unfreiwillige Tests nach den Fehlgeburten, ne? Dass ich dann eben auch... Lecker, das ist schön. Dass ich da dann eben ja auch gucken konnte, wie lange dauert das denn, bis mein HCG wieder komplett runter ist. Ne? Ja, aber das ist halt ganz spannend, damit ihr einfach wissen könnt, wann ist es Rest-HCG, wann ist es wirklich neues, eigenes, produziertes, frisches HCG sozusagen, weil ihr eben schwanger seid. Oh Mann, das ist so spannend alles und es ist aufregend und es ist total belastend und es ist irgendwie so alles an Emotionen gleichzeitig. Und ich könnte wahrscheinlich noch 100 Stunden mehr erzählen, wenn man mich lassen würde. Vielleicht ist es auch ganz gut, ne, dass ich ständig unterbrochen werde, sonst würde ich euch hier ständig irgendwie 1,5 Stunden Podcast aufsabbeln oder so. Ich hoffe, ich habe nicht irgendeinen Aspekt vergessen, weil ich mache das ja, wie gesagt, das ist hier komplett ungeskriptet. Ne? Ich laber einfach drauf los und laber so aus der Erinnerung und weiß dann eben, ja, vielleicht hinterher denke ich mir immer, ach Mensch, das hätte ich auch noch erwähnen können. Dann mache ich zur Not noch einen Nachtrag. Ich habe ja eh ein bisschen gestückelt, die Nachricht gemacht. Ansonsten mache ich jetzt, runde ich das jetzt hier ab. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn ihr das jetzt nicht total nervig, anstrengend, blöd, langweilig und so weiter fandet, dann lasst mir doch gerne 5 Sterne da und eine Bewertung, eine Rezension, einen Kommentar, wenn ihr bei Spotify hört. Ein Abo, sowas. Ihr merkt schon, verkaufen kann ich total gut, ne? Also ich freue mich da wie verrückt drüber. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das würde mich auch sehr freuen. Du möchtest was trinken? Ja, oh Gott, da denkt man ja auch, sie vernachlässigt das Kind jetzt eher. Jetzt gibt's was zu trinken. Und ich sage tschüss, bis bald. Alles Liebe für euch. Und ich drücke natürlich die Daumen.